Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Gemütlich auf dem Sofa sitzen, so wie Sie oder wie wir es gerade machen, das ist seine Sache normalerweise nicht. Unser Gast ist am liebsten in Afrika unterwegs, lebt und dreht mit wilden Tieren oder überquert barfuß die Alpen. International bekannt wurde er als Gepardenmann. Seine Mission heute, uns für die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Erde sensibilisieren. Herzlich willkommen, Tierfilmer, Künstler und Botschafter der UN für biologische Vielfalt, Matto Barfuß. Schön, dass du da bist.
Guten Abend.
Wir duzen uns, weil du vor 10 Jahren da warst und damals bist du schon barfuß gekommen und ich habe mich gefragt, Matto, ob du das wohl immer noch machst und du machst es immer noch.
Ja, einigermaßen, also nicht ganz barfuß,
sockenfrei.
Aber sockenfrei mit viel Freiheit für die Füße, das muss sein, ja.
Warum?
Naja, es ist schon ein Markenzeichen von mir geworden. Ich bin ja 89 barfuß über die Alpen, um gegen Erosion in den Alpen zu protestieren und letztlich auch Lösungen zu finden, wie wir besser mit den Alpen umgehen. Und das Barfußlaufen war mir immer sehr wichtig, die direkte Verbindung zur Natur. Und das praktiziere ich ja mehr oder weniger auch in Afrika.
Und mehr oder weniger auch in der Mode, diese direkte Verbindung zur Natur. Ja. Wessen Fellmuster ist das jetzt? Nicht, dass ich das Falsche sage.
Welches Tier? Es ist der Leopard, nicht der Gepard. Es müsste ja eher der Gepard
sein. Ja, hätte ich auch gedacht.
Man findet aber nichts, was den Geparden repräsentiert. Und ich bin gerade von Afrika zurück, habe 13 Leoparden getroffen, habe ich mir gedacht, Leopard wäre angemessen.
Aber ist auch ein bisschen, um als Botschafter zu zeigen, worum es dir geht.
Ja, natürlich, klar.
Tierschutz, Artenschutz. Botswana, was hast du da gemacht?
Ich war jetzt gerade wieder 7 Wochen in Botswana schwerpunktmäßig unterwegs. Und es ist eine Reise, die ich jetzt seit 24 Jahren immer zur gleichen Zeit mache, immer in die gleichen Gebiete. Sehr spannend, auch den Vergleich zu haben. Diesmal war es eine sehr harte Reise. Wir haben leider eine ganz große Dürre im südlichen Afrika, wahnsinnige Hitzewellen. Wir haben durch die Bank Temperaturen von über 40 Grad, gerade aktuell bis hin zu 46 Grad. Und das heißt, ich als Filmer bin ein bisschen geschmolzen, aber meine Schauspieler, also die Tiere, denen geht es gerade auch nicht so gut.
Nee. Und das sind vor allem die Schauspieler diesmal, die Erdmännchen. Dein neuer Kinofilm geht auch über die Erdmännchen, das sind praktisch die Helden deines Films.
Wenn sich einer in der südafrikanischen Savanne auskennt, dann er, Matto Barfuß. Seit 30 Jahren zieht es den Tierfilmer und Umweltschützer in den Busch. Seine Lieblinge, die Großkatzen. Monatelang hat er mit einer Gepardenfamilie gelebt. Aber auch die ganz Kleinen haben es dem gebürtigen Badener angetan. Die putzigen Erdmännchen. Durch Matto Barfuß Linse erfahren wir vom Überlebenskampf im Busch und von der Zerbrechlichkeit der Ökosysteme. Meist ist er ganz allein auf der Pirsch nach tierischen Geschichten. Ein wahrer Entbehrungskünstler.
Leben im Busch heißt, man muss auf alles gefasst sein, muss jede Widrigkeiten ertragen, zu trocken, zu heiß, zu feucht, zu kalt.
Seine Mission, die bedrohte Artenvielfalt zu schützen. Frisch zurück aus der Savanne mit beeindruckenden Bildern und Geschichten. Der unvergleichliche Matto Barfuß.
Wow, so schön. Da kriegt man Gänsehaut. Und du hattest gerade ein ganz großes, glückliches Grinsen im Gesicht, als du die Bilder gesehen hast. Was ging dir durch den Kopf?
Naja, ich bin jetzt seit 30 Jahren in Afrika unterwegs. Es sind natürlich viele, viele, viele Emotionen, die da zusammenkommen. Und im Busch fühle ich mich tatsächlich mit meinen Freunden absolut zu Hause. Und diese vielen schönen Erinnerungen, die tragen mich natürlich auch. Ich lebe ja ein schönes Yin-Yang-Prinzip zwischen Deutschland und Afrika. 6 Monate Afrika pro Jahr, 6 Monate Deutschland. Und liebe es, Geschichten zu erzählen und meine Tiere als Persönlichkeiten auch mitzubringen. Gerade sind es schwerpunktmäßig die Erdmännchen, aber die Raubkatzen bleiben es natürlich auch nach wie vor.
Ja, 30 Jahre machst du das jetzt schon. Hättest du wahrscheinlich nicht gedacht. Wie hat das angefangen, dieses Abenteuer Afrika für dich?
Es war ja am Anfang ein Kindheitstraum. Schon mit 14 wollte ich unbedingt nach Afrika gehen und ich habe meine Karriere als Künstler aufgebaut, als Maler. Das ist nicht so eine gute Voraussetzung. Und bin dann tatsächlich mit 23 zum ersten Mal nach Afrika gekommen. Und ich muss sagen, ich habe mir damals nicht träumen lassen oder habe nicht geträumt, dass ich jetzt von meiner 107. Afrika-Exkursion zurückgekommen bin und dass es mein Leben komplett verändert hat. Und ich natürlich auch viele, viele Aufgaben gefunden habe in Afrika.
Ja. Deine erste Reise war eine Pauschalreise. Du bist als Tourist nach Afrika und wolltest eigentlich nur wie andere ein paar Bildchen knipsen, oder?
Ja, das war tatsächlich so. Ich bin nach Kenia und da habe ich einen Taxifahrer kennengelernt. Dann bin ich zurück ins Hotel, habe gesagt, also Leute, ich werde jetzt die nächsten 14 Tage mit dem Taxifahrer durch Kenia reisen und schwerpunktmäßig natürlich Nationalparks besuchen. Und damit hat man mir prognostiziert, ich komme bestimmt nicht mehr zurück. Aber ich kam nach 14 Tagen wieder zurück und habe dann beschlossen, das war die erste und einzige Pauschalreise nach Afrika.
Und du hast dann eben viele individuelle Reisen gemacht und aus dem Knipsen wurde Filmen, alles autodidaktisch gelernt.
Mhm. Das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig gewesen. Also ich habe erstmal für mich Afrika entdeckt und dann war natürlich sehr schnell der Aspekt, wie kann ich diesem Afrika helfen. Und ich habe natürlich das Glück gehabt, damals diese Geschichte mit den Geparden. Also ich habe ja mit denen über Monate zusammengelebt und das hatte ich mir auch niemals vorher erträumt, dass es passiert. Und für mich war als Künstler immer wichtig, wenn mir etwas begegnet, was mir wichtig ist, dann es einfach zu leben. Und das habe ich immer so gehandhabt. Und siehe da, es ist was völlig Verrücktes draus geworden.
Hier sehen wir die Geparden, die Cheetahs. Und das Besondere ist ja, dass du denen so nah gekommen bist, wie sonst niemand vor dir. Du hast mit den Geparden, kann man sagen, auf Tuchfühlung, hier sieht man es auch, gelebt. Ja. Wie kam das? Wie ging das? Also wie hast du dich überhaupt getraut und in welchem Moment rauszugehen aus deinem Jeep oder ranzugehen an die Geparden? Das sind ja Wildkatzen.
Ich glaube, das Gute war, es war nicht geplant. Ich habe diese Gepardin getroffen mit den 5 Babys. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Ich würde mal sagen, für die Gepardin eher so Liebe auf den 17. oder 18. Blick. Aber ich habe natürlich letztlich mit gepardischen Verhalten darum geworben, dass sie mich akzeptieren. Das hat dann funktioniert nach ungefähr 3 Wochen. Natürlich über die neugierigen Gepardenkinder. Und die Mutter hat dann noch mal eine Woche gebraucht, bis sie dann tatsächlich mich zum ersten Mal hautnah untersucht hat, betatscht hat, beschnüffelt hat und am Ende halt dieses typische Nase an Nase. Und dann an diesem Tag ist sie auf die Jagd gegangen, hat die Jungen bei mir gelassen. Und ich hatte dann das volle Vertrauen und habe letztlich mit ihnen im Verbund als Teil der Familie gelebt. Ja, wir haben uns viele Aufgaben geteilt. Und ich habe natürlich vor allen Dingen den Vorteil gehabt, aus Sicht des Geparden die afrikanische Natur zu erleben. Und ich glaube, aus diesem Projekt sind dann letztlich auch viele weitere Projekte entstanden.
Nun bist du ja kein Wissenschaftler, kein Experte. Wie hast du dir dieses Verhalten der Geparden so zu eigen gemacht, dass die dich ja akzeptiert haben als einen der ihren offensichtlich?
Also ich hatte das zwar nicht studiert, aber ich habe schon mit 8, 9 Jahren habe ich die ganzen großen Verhaltensforscher Eipel, Eibesfeld und Konrad Lorenz hoch und runter studiert. Und ich wollte eigentlich Verhaltensforscher werden. Ich hatte nur einen Konflikt. Ich habe mit 12 Jahren als Künstler begonnen und für mich war halt immer Mittelpunkt, was kann ich bewegen? Und ich habe dann für mich persönlich festgestellt, Wissenschaft ist ganz wichtig, auch heute für mich. Aber als Künstler mit der Emotion kann ich mehr bewegen und das war letztlich eine Grundsatzentscheidung und trotzdem begleite ich eigentlich beides, ja, also das Wissenschaftliche und letztlich auch das Künstlerische.
Du erzählst es jetzt so, dann habe ich mit den Geparden gelebt, aber es ist ja trotzdem immer noch, auch nach all den Jahren, so unvorstellbar, dass es überhaupt funktioniert hat und du ohne Schaden auch diese Sache überlebt hast. Wie gesagt, es sind Wildkatzen, aber dass es so funktioniert hat, ist ja sehr besonders. Ist es eigentlich danach nochmal von jemand anders ausprobiert worden oder gemacht worden oder ist es nochmal gelungen?
Ich muss lachen. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute das versucht haben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist halt, was mir ja auch geholfen hat, als Künstler mit dieser Passion ranzugehen, mit dieser Geduld. Und das mache ich heute ja auch. Ich bin jetzt gerade ja wieder von Afrika zurückgekehrt. Ich habe da einen Löwenrudel. Da bin ich mit der Kamera. Ich sitze unter den Löwen. Die kommen her. Die Löwenbabys haben an meinen Fuß gerochen. Die Löwin lag neben mir. Der hätte mich innerhalb von einer halben Sekunde, hätte die mich killen können. Aber ich kenne diese Löwin, seit sie Baby ist. Und das ist halt das Besondere. Ich lebe mit diesen Tieren eigentlich über ihre gesamte persönliche Biografie. Ich kenne sie oft quasi fast von Geburt bis zu ihrem Ableben, weil ja leider die Tiere nicht so alt werden. Und das ist das Besondere. Also ich kehre immer wieder an die gleichen Stellen zurück. Und für mich sind das mehr oder weniger einfach auch Freunde.
Oder Familie. Und da macht es auch nichts, wenn du zwischendurch monatelang nicht da bist, weil du immer in Deutschland bist.
Wichtig ist halt, dass ich regelmäßig zurückkehre und dass ich nie den Respekt letztlich ablege. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ich weiß, es sind wilde Tiere. Ich habe ein gewisses Bauchgefühl. Ich weiß, die Situation passt. Ich weiß auch, ich kenne viele Löwenrudel, die ich jetzt über Jahre dokumentiere. Da kann ich das nicht machen. Da mache ich das nur einmal und das war's. Und es gibt in der Natur keinen Superman, sondern es gibt einfach nur jemanden, der die Sensibilität hat und auch weiß, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Mhm. Und das ist meine Entscheidung. Wenn ich einmal einen Fehler mache, dann bin ich nicht mehr da.
Glücklicherweise sitzt du hier und hast noch keinen zu großen Fehler gemacht. Aber es gab sicherlich auch immer wieder Situationen, die brenzlig waren. Du lebst ja auch, wir haben vorhin gehört, der Entbehrungsmann, glaube ich, hieß es. Also ein entbehrungsreiches Leben da auch in Afrika. Du musst dich total beschränken in dem, was du dort in die Wildnis mitnehmen kannst. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wir haben ja auch Aufnahmen mit deinem Jeep, wenn du da unterwegs bist.
Ich sehe es eigentlich gar nicht so. Also ich lebe letztlich in meinem Filmauto. Das steht in Windhoek. Und das ist so ausgestattet, dass ich bis zu 4 Wochen völlig autark im Busch überleben kann. Ich habe es auch wirklich mehrfach jetzt schon geschafft, dass ich 4 Wochen lang keinen einzigen Menschen sehe, sondern nur Löwen, Geparden und Erdmännchen um mich herum. Ich habe oben 2 große Solarzellen drauf. Ich filme tagsüber komplett über Solar. Ich habe mein Dachzelt oben drauf. Und ich muss natürlich, also wenn man es zum Beispiel hier sieht, das ist in der Regenzeit, wenn die Salzpfannen überschwemmt sind, ich brauche halt extrem viel Erfahrung. Weil wenn ich da einen Fehler mache und ab und zu passiert das, dann bin ich bis zum Bodenblech in der Salzpfanne. Und ich habe auch einmal wirklich 1 Woche lang graben und warten müssen, dass es nicht mehr nachgeregnet hat. Und dann komme ich sozusagen wieder in die Gänge, kann weiterfahren. Und das muss ich halt alles mit einkalkulieren. Also auch da darf mir kein Fehler passieren. Ich muss alles gut vorbereiten. Und ich muss halt letztlich auch, ich bin einfach nur ein Mensch. Ich muss bescheiden sein. Und ich bin in dieser großen Natur unterwegs und eigentlich völlig unbedeutend dort.
Aber du kriegst eben diese fantastischen Bilder. Aus dieser Passion ist ein Beruf geworden und auch eine Mission, über die wir gleich sprechen. Also so wie du den Tieren, ist unser Das-Historisch-Team übrigens der Geschichte auf der Spur. Und diesmal ist Spur wörtlich zu nehmen, denn ausgerechnet hier bei uns im Norden hat man uralte Fußspuren gefunden und die Spur eines Nashorns. Tilman Bendikowski und Christiane Henningsen gehen der Sache nach.
Woher kommt der Mensch? Wie hat er sich entwickelt? Hier am östlichen Rand von Niedersachsen sind Puzzlesteine gefunden worden, die helfen, den Ursprung des Menschen besser zu verstehen. Vor vielen 100.000 Jahren sieht diese Landschaft noch ganz anders aus. Damals gibt es hier offene Birken- und Kiefernwälder.
Um der Vergangenheit auf die Spur zu kommen, ist es zuweilen hilfreich, einfach ein tiefes Loch zu buddeln. Und genau das geschah hier im Helmstedter Braunkohlerevier. Die Bagger schlugen mächtige Wunden in die Landschaft, aber sie legten tief unter der Erdoberfläche auch zahlreiche archäologische Schätze frei. Der stillgelegte Tagebau Schöningen gilt der Forschung heute als wahre wissenschaftliche Goldgrube. Die jüngste Entdeckung? Vor 300.000 Jahren marschierte hier eine Familie des Homo heidelbergensis durch den Matsch. Und zurückblieben die ältesten Fußspuren Deutschlands.
Ein See bietet damals eine gute Lebensgrundlage. Nach Fundlage und Abdruck der Fußspuren vermuten die Wissenschaftler, dass 3 Personen unterwegs sind. 2 von ihnen noch Kinder oder Jugendliche. Die Frühmenschen jagen oder trinken hier. Dabei hinterlassen sie im Schlamm zahlreiche Abdrücke. Später trocknet dieser Schlamm ein und wird von Sand überdeckt. Die Fährten werden zu Fossilien. Der Homo heidelbergensis ist Jäger und Sammler. Er ernährt sich von Früchten, Gemüse und Fleisch, hat bereits Werkzeuge und verwendet Feuer zum Kochen und Wärmen. Doch nicht nur Frühmenschen leben hier, sondern auch andere Säugetiere, deren Abdrücke man gefunden hat. Die Spur eines Nashorns im heutigen Niedersachsen.
Auch der urzeitliche europäische Waldelefant hinterließ hier seine Spuren, die gerade von einem archäologischen Team gesichert werden. Ein riesiges Vieh, größer als heutige Exemplare, mit 3 Meter langen, geraden Stoßzähnen. Unser Vorfahr, der Homo heidelbergensis, kannte den Koloss nur allzu gut. Denn nicht weit von diesen Elefantenspuren finden sich seine Fußabdrücke. Aber wie kam es, dass hier vor 300.000 Jahren Menschen lebten? Eines ist auf jeden Fall sicher. Um hierhin zu gelangen, mussten sie einen weiten Weg zurücklegen. Und das natürlich zu Fuß.
Den ersten Fußgänger, voll aufrecht auf 2 Beinen gehend, gibt es seit etwa 4 Millionen Jahren. Der Homo erectus ist ein Läufertyp mit langen Beinen. Sein Körperbau ähnelt schon weitgehend dem unseren, nur sein Gehirn ist deutlich kleiner. Vor etwa 1,9 Millionen Jahren macht er sich auf den Weg. Auf der Suche nach neuen Jagdgebieten breitet er sich langsam in Europa und Asien aus. Etwa 2 Kilometer im Jahr, immerhin 10.000 Kilometer in 5.000 Jahren, kommt er voran. Aus ihm entwickelt sich in Europa der Homo heidelbergensis, dann der Neandertaler. Im Laufe weiterer Wanderungsbewegungen entsteht schließlich der moderne Mensch. In einer beispiellosen Ausbreitungswelle erobert er den Globus und trifft dabei auch auf seine archaischen Vettern, die lange vor ihm auf Wanderschaft gegangen waren.
Über Millionen Jahre hinweg waren die Menschen und ihre Vorfahren erfolgreiche Fußgänger. So wie der Homo heidelbergensis. Dabei gingen sie die meiste Zeit natürlich barfuß, denn festes Schuhwerk gab es noch nicht. Heute nutzt der moderne Mensch, der für kürzeste Distanzen am allerliebsten das Auto. Freiwillig zu Fuß gehen, über lange Strecken, das tut kaum noch jemand. Obwohl es dafür eigentlich sehr viele gute Gründe gibt. Naja, vielleicht ließe dich ja an diesem Punkt mal was aus der Geschichte lernen.
Die Grabungen in Niedersachsen. Sie stoßen die Tür auf in eine Zeit vor 300.000 Jahren, in der unsere Vorfahren tiefe Spuren hinterlassen haben.
Spannend. Und bei dem Stichwort barfuß bin ich natürlich gerade hellhörig geworden. Du wahrscheinlich auch, denn du machst es ja immer noch so.
Ich sag's ja, barfuß laufen. Ne?
Machst du das denn auch auf deinen Expeditionen in Afrika oder machst du es jetzt hier bei uns?
Ich trage da zumindest Sandalen, wobei ich habe also bei den Erdmännchen oft das Problem, da gibt es mal einen Skorpionstich oder so. Das ist natürlich nicht so angenehm.
Die Erdmännchen, die es dir jetzt angetan haben.
Ja.
Das sind die Helden deines neuen Films, Pambara heißt der.
Pambara.
Oder Pambara, was heißt Pambara?
Pambara heißt hart arbeiten und der Gedanke war eben hart arbeiten für unseren Planeten, weil es ist ja ein modernes Märchen, es ist kein Dokumentarfilm, sondern das Erdmännchen erzählt die Schöpfungsgeschichte nochmal ganz anders. Es erzählt offiziell über einen Streit zwischen Löwen, Geparden, Leoparden und Erdmännchen, wer der Boss auf der Erde ist, aber er erzählt eigentlich über uns. Also über Egoismus, über Narzissmus und warum wir immer so diese Probleme vor uns herschieben. Und kommt am Ende, glaube ich, zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis.
Wir gucken mal rein, du hast es neugierig gemacht. Ja, das ist besonders, weil ist der ganze Film eben aus dieser Sicht des Erdmännchens erzählt ist. Warum ist ausgerechnet das Erdmännchen der Held deiner Geschichte und der Erzähler?
Das hat vor allen Dingen einen ganz traurigen Grund eigentlich. Also Erdmännchen, die erwecken ja so ein bisschen Eindruck, sie sind hilfsbedürftig, sind ja so ein bisschen fragil und sie leben halt vor allen Dingen in einem Lebensraum, der 5-mal stärker von der Erderwärmung betroffen ist als der globale Durchschnitt und sie leiden darunter sehr. Noch dazu erinnert das Erdmännchen natürlich auch sehr an Menschen. Ich meine, sie stehen oft auf den Hinterbeinen und haben natürlich sehr viel Mimik und auch sehr, sehr viel Kommunikation und viele Laute. Das war natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Grund. Aber eigentlich appelliere ich mit dem Erdmännchen, dass wir dringend mehr für Artenvielfalt und Biodiversität tun müssen. Und es ist ja nicht nur der Film, sondern daraus ist jetzt ja ein großes mediales Kunstwerk entstanden. Das Erdmännchen erzählt ja jetzt in der Tiefe der Zeit über die digitalen Wände von Ströer in allen deutschen Städten eine Geschichte hin zu den Biodiversity Credits, also zu einer Idee, wie man dem Planeten helfen kann, dass Natur zurückkommt. Und das Erdmännchen, also Eddie Erdmann, ist sozusagen der Botschafter dafür.
Und Ströer sind die Werbeflächen, die wir manchmal sehen in U-Bahn, wenn wir zum Beispiel irgendwie die Bahn benutzen. Und da sieht man jetzt solche im Grunde Werbeanzeigen, ne? Werbeanzeigen für Natur- und Artenschutz, oder?
Ja, glaube ich, das ist ganz wichtig. Also da ist natürlich viel Überlegung dahinter, wie man quasi Leute emotional erreicht und so langsam darauf hinweist, Leute, Biodiversität ist viel, viel wichtiger wie einfach nur Vielfalt. Das betrifft uns Menschen. Wir haben vermutlich rund 9 Millionen Arten auf dem Planeten. Das ist zumindest so der wissenschaftliche Content. 1 Million Arten haben wir schon verloren. 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Ja, und wir wissen nicht, wann eine Art dabei ist, die für uns Menschen, zumindest für unsere Lebensqualität sehr wichtig ist oder vielleicht sogar für unsere Existenz.
Bei den Insekten zum Beispiel.
Bei den Insekten. Das kennen aber auch ganz viele kleine Arten. Auch der Mensch hat ja ein Ökosystem und es gibt auch Artenarmut im menschlichen Körper. Ja, also unser Verdauungssystem und so weiter. Das sind alles Symbiosen. mehreren Partnerschaften. Und was wir jetzt langsam verstehen, ist, dass Biodiversität auch für den Klimaschutz ganz, ganz wichtig ist. Ja, wir reden alle über CO2 und vergessen das Methangas. Wir haben seit 1970 69% der bekannten Arten ausgerottet. Ja. Und von der Biomasse ist es mittlerweile so, wir haben seit 1970 82% der Säugetierbiomasse, der wildlebenden Säugetiere ausgerottet. Und heute haben wir eine Biomassenverteilung 34% Mensch, 62% Nutztiere und 4% nur noch Wildtiere. Und unser Problem sind die 62% Nutztiere. Die produzieren nämlich Methangas. Die produzieren gerade in Afrika, wo das Vieh jetzt nicht im Stall steht, sondern in der freien Natur, sehr, sehr viele Erosionsschäden. Wir haben gerade Dürre und Hitze im südlichen Afrika. Mit diesen Erosionsschäden zusammen haben wir enorme hydrologische Schäden. Die Grundwasserspiegel gehen nach unten und wir steuern auf eine riesige Katastrophe zu.
Und auf das weist du jetzt hin oder weist ihr hin, indem ihr das Erdmännchen als Botschafter nehmt? Ist denn das Erdmännchen selbst auch bedroht?
Das Erdmännchen ist im Bestand jetzt noch nicht bedroht, aber ich komme jetzt gerade wieder von den Erdmännchen. Wir haben solche Hitzewellen gerade, solche Klimaveränderungen, dass die Erdmännchen ihr Verhalten ändern mussten. Die stehen jetzt plötzlich eine Stunde vor Sonnenaufgang auf, kein Sozialverhalten, legen sofort los, sammeln Nahrung. Um 10 Uhr müssen sie in den Bau zurück, weil der Sand schon so heiß ist, dass sie sich die Pfoten verbrennen würden. Dann kommen sie gegen 5 wieder raus, wenn die Sonne etwas flacher ist, und sie sammeln oft Nahrung bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Was für sie ein großes Problem ist, weil dann ihre Sinne und ihr ganzes soziales System nicht so funktioniert. Sie können sich dann nicht so gut gegen ihre Feinde schützen. Ja. Und das ist natürlich dramatisch zu beobachten, wie sich das Verhalten der Tiere jetzt gerade verändert, als eine Notadaption. Ja. Aber es wird natürlich langfristig, wenn der Trend so weitergeht, nicht reichen.
Also du sagst es, momentan erleben wir das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Und so ist zum Beispiel auch das nördliche Breitmaulnashorn faktisch bereits ausgestorben. Denn es leben nur noch 2 Weibchen, 2, auf unserem Planeten. Über letzte Rettungsversuche berichtet Petra Werns.
Sein Horn wurde vorsorglich gekürzt. Sudan hatte 40 Leibwächter. Er war das letzte männliche Breitmaulnashorn auf unserem Planeten und starb vor 6 Jahren. Momentan leben nur noch seine Tochter und Enkelin. Beide können keine Kälber austragen. Schuld am Aussterben des nördlichen Breitmaulnashorns sind Wilderer.
Das Horn, das wird heute auf dem Schwarzmarkt noch mehr gehandelt, also teurer gehandelt als Gold. Es kostet deutlich mehr als Gold. Das ist ein 3D-Druck, also das ist Plastik und dient auch zur Anschauung, wie skrupellos die Wilderer vorgehen. Wenn man das Horn mit der Kettensäge hier absägt, zerschneidet man den Schädel von dem Nashorn. Das Tier muss danach getötet werden, weil es nicht überleben kann.
Verschwinden diese Tiere, stirbt eine Spezies aus, die schon zur Zeit der Dinosaurier existierte. Sie stellt eine Schlüsseltierart in Zentralafrika dar. Von ihr hängt ein ganzes Ökosystem ab, das in 10 bis 20 Jahren kippen könnte.
Es wird nämlich dazu kommen, dass diese Artengemeinschaft so durcheinander gewirbelt wird, dass Krankheiten, und wir hatten aus Zentralafrika schon Ebola, HIV und ich spreche jetzt von neuen Krankheiten, die die Menschheit gar nicht kennt, dass diese Krankheiten plötzlich aus diesem Gebiet durch Fledermäuse oder irgendwelche anderen Tiere, die sich nicht mehr wohlfühlen, abwandern und dann die Menschheit mit diesem Problem ein viel größeres Problem hat, als wenn wir jetzt Energie darauf verwenden, diese Art zu retten.
Professor Hildebrand und sein Team haben deshalb nördliche Breitmaulnashorn-Embryonen gezüchtet. Und zwar aus Eizellen und Spermien verstorbener Tiere. Bevor sie es jedoch wagen, diese Kostbarkeiten in ein südliches Breitmaulnashorn einzupflanzen, eine Nashornart, von der es noch viele Tiere gibt, erproben sie erst einmal das komplizierte Verfahren. Vor wenigen Wochen setzten sie einem südlichen Breitmaulnashorn ein Embryo der eigenen Art ein. Das Weibchen tonnenschwer, der Embryo winzig klein. Mit Geräten, die Thomas Hildebrand eigens dafür entwickelt hat, platziert er den Embryo an der richtigen Stelle.
60 Tage war er dann in der Leihmutter und ist zu diesem wunderschönen kleinen Nashorn herangewachsen. Es ist eben leider gestorben durch eine bakterielle Erkrankung der Mutter. Aber dieses kleine Objekt ist der Beweis, dass das alles funktioniert. Und niemand hat das wirklich geglaubt.
Das ist ein Pimmel.
Der weltweit erste erfolgreiche Embryotransfer bei einem Nashorn lässt hoffen, dass auch der nächste Schritt gelingt. In 2 Jahren wollen die Berliner Wildtierforscher ein erstes nördliches Breitmaul-Nashorn-Baby begrüßen.
Und dann wird es ja nicht nur ein Baby geben. Wir haben 30 Embryonen. Wir haben ein Leihmutterprogramm von im Augenblick von 6 verschiedenen Tieren. Sodass also hoffentlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren mehrere von diesen nördlichen Breitmaul-Nashorn-Kälbern aufwachsen und sich dann gemeinsam mit den noch vorhandenen beiden alten nördlichen Breitmaul-Nashorn zu einer neuen Gruppe dieser beeindruckenden Tierart entwickeln. Und wir denken, dass das wesentlich wichtiger ist, als zum Mond oder zum Mars zu fliegen.
Dann könnte das nördliche Breitmaul-Nashorn auf unserer Erde überleben. Und ein wichtiges Ökosystem in Zentralafrika auch.
Wahnsinn, was für ein Aufwand, aber auch Hoffnung gibt ja das, was wir gerade gehört haben. Was hast du gedacht, Matto, als du das gehört hast? Kanntest du das Projekt?
Ich kenne das Projekt und ich kenne das ja. Ich meine, es gibt prominente Arten, die natürlich dann auch stellvertretend für den Artenschwund stehen. Aber die meisten Arten, die verschwinden ja, ohne dass wir Kenntnis davon erlangen. Und das Nashorn ist natürlich sehr prominent oder Berggorilla beispielsweise, der ja auch nur in einer sehr kleinen Zahl vorkommt. Das ist natürlich wichtig, also über solche Projekte diese Thematik letztlich zu transportieren. Aber wir müssen natürlich realistisch gesehen, müssen wir das gesamte Ökosystem betrachten. Und da ist natürlich eine Vielzahl von Arten, die keine Lobby haben. Ne?
Mhm. Berggorillas, du warst bei den Berggorillas. Wo?
Also ich habe das Projekt 2002 schon gestartet und hatte mir damals in den Kopf gesetzt, alle Berggorilla-Familien, die es noch gibt, zu besuchen. Das ist mir dann gelungen, am Ende auch im Ostkongo unter sehr dramatischen Bedingungen.
Was heißt dramatische Bedingungen?
Also da ist ja Bürgerkrieg und das Problem der Berggorillas ist natürlich, sie leben im Dreiländereck, Uganda, Ruanda und Ostkongo und haben sich da letztlich ein sehr schlechtes Gebiet ausgesucht. Da gibt es eben extrem viele Rohstoffe, totale Überbevölkerung. Und auf der kongolesischen Seite seit 1998 diesen Bürgerkrieg, wo es letztlich um Rohstoffe geht, vor allen Dingen um das Coltan, mit fatalen Lebensbedingungen letztlich für die Berggorillas.
Und das heißt, die Gorillas, die wir jetzt hier gesehen haben, sind auch massiv bedroht?
Die sind massiv bedroht. Der Gorillabestand hat sich etwas verbessert in den letzten Jahren, aber das bringt dem Bestand als solches nichts, weil der Lebensraum fehlt. Ja, das heißt, das ist ja das Hauptproblem, was wir haben. Wir müssen Lebensraum erweitern, wir müssen Lebensräume vernetzen, das ist ja auch die Idee von Biodiversity Credits. Wir müssen dann diesen Lebensraum der Natur zurückgeben, indem wir gegen Wilderei effektiv vorgehen, aber vor allem gegen Mensch-Tier-Konflikte und wir müssen nachweisen, dass wir mit der Perspektive mehr Wildlife, mehr Schutz von Natur auch Leute in Lohn und Brot bekommen. Mhm. Wenn uns das gelingt und wenn wir parallel natürlich dazu auch die Bildung in den entsprechenden Ländern nach vorne bringen. Also für mich ist immer das Beispiel Botswana. Botswana hat ein freies Bildungssystem und ein freies Gesundheitssystem, das unter anderem auch durch Ökotourismus finanziert wird. Und da kann ich den Kindern in der Schule erklären, was ich ja auch gemacht habe mit Schulbuchprojekten und so weiter. Schaut her, es macht Sinn, den Löwen, der natürlich potenziell gefährlich ist, und andere Tiere zu schützen, weil es wird dir in Zukunft eine bessere Lebensqualität geben. Und das muss unser Ziel sein. Und ich glaube, da haben wir also mit dieser neuen Idee von den Biodiversity Credits, ein investorengestütztes System, wie man der Natur hilft, auf den Planeten zurückzukommen, einfach eine super Grundlage.
Das mit der Biodiversity Credits musst du noch mal ein bisschen erklären, weil das für viele wahrscheinlich was ist, was jetzt zum ersten Mal hören. Was steckt dahinter?
Also im Wesentlichen steckt dahinter, dass man Landflächen kauft, und zwar möglichst intelligent. Ja.
Wer kauft die?
Investoren eigentlich. Das kann zum Teil philanthropisch sein, es kann aber zum Teil auch innerhalb von einem Modell funktionieren, wo es auch eine kleine Rendite gibt. Aber die eigentlichen Biodiversity Credits sind eigentlich die, dass man dieses Land der Natur zurückgibt. Also im besten Fall, dass man einfach sagt, okay, das konzessioniert man zum Beispiel für Lodgen oder für Camps, damit hat man letztlich Einnahmen und das wird finanziert und man beginnt sozusagen Lücken zwischen den Nationalparks zu schließen. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil ich habe zum Beispiel Beispiel in Afrika sehr große Nationalparks. Und wir haben uns immer gefragt, warum sind in diesen großen Nationalparks, die teilweise über 20.000 Quadratkilometer haben, in den letzten 50 Jahren die Bestände der Säugetiere um 50% zurückgegangen in den geschützten Gebieten? Die Antwort ist ganz einfach, nämlich wir brauchen Migrationswege. Der Genpool wird immer kleiner, auch wenn die Gebiete scheinbar so groß sind. Und nur wenn wir die alten Migrationswege wieder schützen, wenn wir die Möglichkeit den Tieren geben, gerade Elefanten, die brauchen weite Wanderwege, quasi die Gebiete zu wechseln, den Genpool aufrechtzuerhalten, dann wird der Bestand in Zukunft gesund bleiben.
Und dafür machst du dich stark und viele andere stark, dass genau das passiert. Tiere, Natur, Klima, das sagst du ja und das wissen wir ja auch, das ist in Gefahr oder im Wandel. Und weil wir das eben nicht nur spüren, sondern auch wissen, uns auch immer wieder gesagt wird, sind viele von uns traurig. Und wir haben sogenannte Klimagefühle. Schon mal gehört? Dorothee Verschauer erklärt, was genau sich dahinter verbirgt.
So warm war es noch nie. 6 Grad über dem Durchschnitt lagen die Temperaturen im Februar. Der ganze Winter viel zu warm, sowie auch das gesamte vergangene Jahr. Erstmals lag die Erderwärmung 12 Monate bei mehr als 1,5 Grad. Der Klimawandel macht sich immer häufiger und immer extremer bemerkbar. Und das kann auf die Psyche schlagen. Experten nennen das Klimagefühle.
Naja, erstmal ist es vollkommen normal, Klimagefühle zu haben. Es ist bei allem, was uns im Leben passiert, so, dass wir das in Gedanken bewerten und dann entsprechend auch eine emotionale Reaktion erfolgt. Das kann Angst sein vor den potenziellen Folgen des Klimawandels oder eben auch Schuldgefühle über das eigene Fehlverhalten, Wut über die Untätigkeit von Politikern, von Unternehmen.
Katharina van Bronswijk ist Psychotherapeutin und im Vorstand der Psychologists for Future. Der gemeinnützige Verein setzt sich für die mentale Gesundheit der Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels ein, auch politisch. Und das nicht ohne Grund, denn 2 Drittel der Bevölkerung haben Klimagefühle. Behandeln lassen muss sich deswegen zwar fast niemand, aber es ist neben all den anderen Krisen ein weiterer Belastungsfaktor für die Seele. Und?
Einerseits haben wir direkte Klimafolgen auf die psychische Gesundheit, zum Beispiel durch Hitzeepisoden. Hitze macht Menschen aggressiver, führt auch zu einer erhöhten Suizidalitätsgefahr und hat negative Auswirkungen auf das Gehirn.
Und es gibt immer mehr Naturkatastrophen mit existenziellen Bedrohungen, wie das Hochwasser im Ahrtal 2021.
Wir wissen aus Studien zu Extremwetterereignissen, dass ungefähr 15% der Bevölkerung tatsächlich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln und auch ein größerer Teil noch Depressionen, Angststörungen nach solchen Ereignissen entwickelt. Wir haben hier Bedarfsspitzen im psychischen Bereich, die wir aktuell so in der psychotherapeutischen Versorgung nicht abfangen können, weil wir auch im Moment schon ein System haben, was häufig überlastet ist, wo lange Wartezeiten sind für einen Psychotherapieplatz. Und das bringt einfach neue Herausforderungen auch in der Planung mit sich.
Im Harz sind die Auswirkungen des Klimawandels seit Jahren besonders eindrücklich zu sehen. 2 Drittel der Fichten sind hier infolge der Dürren der vergangenen Jahre zugrunde gegangen. Klimagefühle angesichts solcher Bilder fast unausweichlich.
In Bezug auf Klimagefühle ist wichtig, erstens diesen Gefühlen Raum zu geben. Und bei manchen Emotionen, wie zum Beispiel Trauer, ist vor allen Dingen wichtig, sich verstanden zu fühlen, sich mit Leuten darüber auszutauschen, denen es ähnlich geht, um das Ganze emotional zu verdauen. Das, was am besten gegen Klimaangst und auch gegen Klimawut hilft, tatsächlich das Erleben von kollektiver Wirksamkeit. Also mit anderen gemeinsam etwas für die Veränderung, für den Klimaschutz voranzubringen.
Hier im Harz können das zum Beispiel Wiederaufforstungsprojekte sein. Das bekannteste Beispiel aber ist wohl Fridays for Future. Millionen Menschen sind mittlerweile mit der Jugendorganisation auf die Straße gegangen, um Einfluss auf die Klimapolitik zu nehmen. Bei allem Engagement fürs Klima ist es aber auch wichtig, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.
Es ist nicht so sinnvoll, permanent in Angst vor diesen Krisen zu leben. Wir müssen ja auch noch unser Leben hinbekommen. Das heißt auch, mal Pause von diesen Krisen zu machen, da so ein bisschen Stimmungsmanagement zu betreiben. Nicht immer Krisennachrichten zu konsumieren, sondern eben auch das Leben mal gut sein lassen zu können, ein bisschen Lebensfreude mit ins Leben einzuladen und die Dinge akzeptieren zu lernen, die wir eben nicht verändern können.
Die Wissenschaft steht bei der Forschung zu Klimagefühlen noch ganz am Anfang. In Deutschland gibt es erst 4 Studien dazu. Eines steht aber jetzt schon fest. Das Thema wird uns noch lange begleiten.
Ja, Klimagefühl, neuer Begriff in der Psychotherapie, so schon mal gehört? Und wenn ja, was für ein Klimagefühl hast du?
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil viele Aspekte habe ich jetzt gerade so ganz hautnah erlebt, als ich in Afrika war.
Ja.
Wir haben ja diese unglaubliche Hitzewelle und ich hatte mir viel Material mitgenommen, was ich studieren wollte und habe dann gemerkt, mein Gehirn schafft das eigentlich gar nicht mehr. Wir hatten jeden Tag über 40 Grad, teilweise bis zu 46 Grad. Und was man dann macht, früh um neun sucht man irgendwo einen Schatten, was oft gar nicht so einfach ist und zieht sich da zurück. Und ich habe dann schon so depressive Momente auch gehabt, also für mich zum Beispiel ganz schlimm. Ich war im Okavango-Delta, ist ja die wichtigste Wasserressource in der ganzen Kalahari, wo nahezu 150.000 Elefanten davon abhängen. Das ist momentan fast komplett ausgetrocknet. Und für mich ein Bild, was ich nie aus dem Kopf kriegen werde, das war so das Leitbild dieser letzten Expedition. Da lag ein Krokodil in seinem ehemaligen Teich. Was Krokodile dann machen, die machen sozusagen Schlamm über sich. Man musste wirklich zweimal hingucken, um zu sehen, das ist ein Krokodil. Und dann kamen Wildhunde, die wollten da trinken und standen um das Krokodil außenrum, wussten gar nicht, was hier los ist. Und ich habe so das Gefühl, da ich ja sehr nah an den Tieren dran bin, auch so, wie sie mich angeguckt haben, so nach dem Motto, was ist hier eigentlich los? Aber ein Aspekt, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Deswegen nehmen wir auch das Erdmännchen für unsere Kampagne. Man muss eigentlich immer auch positiv nach vorne gucken. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, diese Problematik mit dem Klimawandel in den Griff zu bekommen. Wir müssen nur weniger protestieren und mehr tun. Und jeder kann was tun. Ja, und es gibt ja dann wieder ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dann kommen wir auch in so einem guten Yin-Yang-Prinzip rein.
Und bist du da noch optimistisch?
Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich habe ja auch viel mit Kindern zu tun. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir jemand sagt, wir haben den Karren eh an die Wand gefahren. Das glaube ich nicht. Wir müssen natürlich Gas geben, das ist richtig. Und was also Klimawandel und Artensterben angeht, da liegen wir gerade so 0-6 zurück, um es mal so fußballerisch zu sagen. Aber ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten. Und ich glaube, es kann auch Spaß machen. Und das ist der entscheidende Aspekt. Also auch in dem Kinofilm oder in dieser Erdmännchen-Kampagne, die wir jetzt machen, spielt ja auch durchaus mal das Augenzwinkern und ein bisschen Spaß eine Rolle.
Vielleicht auch muss es erst hier 40 Grad auf Dauer werden, wo man 9 Uhr morgens Schatten sucht und nicht mehr denken und arbeiten kann und will und das Leben auch keine Freude macht und nicht mehr lebensmöglich und wert ist, um dann wirklich aufzuwachen.
Hoffen wir nicht, dass es so weit kommt,
ja.
Aber man kann es momentan in Afrika kann man's erleben, wenn man es mal will. Ja.
Also dieses ist ein Wunsch, dass es nicht passiert. Und bei uns kann man sich auch was wünschen, nämlich, dass wir die Moderatorinnen und Moderatoren des NDR zu Ihnen nach Hause oder in Ihren Verein kommen.
Okay. 1, 2, 3, 4.
Digga.
Wünsch dir deinen NDR.
Wünsch dir deinen NDR.
Unter dem Motto Vereint im Norden.
In diesem Jahr suchen wir Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und davon auf dem roten Sofa erzählen möchten.
Und wir kommen gerne zu euch. Entweder in euren Verein.
Es geht wieder raus ans Wasser.
Und ich würde so gerne Bingo mit euch spielen.
Was? Es gibt keinen, der was auf Pladü...
Also, ich mog da natürlich.
Ist das nicht herrlich?
Willst du Platschnacken mit mir oder was, Schalfi Mogen?
Das ist natürlich Weltklasse.
Ich komme in Ihre Vereinsküche und helfe mit. Schnippeln, servieren, spülen. Ich mach klar Schiff bei Ihnen.
Ich sag nur, dort wo du hin willst, das sag ich dir nu. Das ist www.ndr.de/dein-ndr.
Ey, so geil, Digga!
Wünsche dir deinen NDR, wenn Sie Lust bekommen haben und hier gerne mal zu uns auf das rote Sofa kommen möchten und von Ihrem Engagement erzählen möchten, dann bewerben Sie sich. Schreiben Sie uns, warum ehrenamtliche Arbeit Ihr Leben bereichert und warum Sie auch andere motivieren wollen. Vielleicht sitzen Sie dann Mitte Juni zusammen hier mit Hinnerk live bei DAS. Du musst das nicht tun, dich nicht erst bewerben. Du machst schon so viel, über das wir gerne mit dir reden, dass du schon jetzt hier sitzt. Was wirst du als nächstes machen, Matto? Es gibt ja so viel Gedanken und Projekte, die du hast und die du angestoßen hast. Was kommt als nächstes?
Also ich werde erst Ende April wieder nach Afrika aufbrechen. Einmal, um Film zu produzieren, zum anderen aber auch, um das Thema Biodiversity Credits voranzubringen. Ich habe so 3 Projekte gerade im Hinterkopf und da gibt es natürlich auch viel bürokratische Dinge zu tun und viele Meetings und Treffen. Hoffe ich, dass ich damit gut vorankomme und ich habe ein weiteres großes Kinoprojekt
Thema?
Ich am Laufen. Das wird die Geschichte der Rolling Stones, aber erzählt mit 5 gepaarten Covern.
Die Geschichte der Rolling Stones, ja, mit Geparden. Genau. Das heißt, die Bilder sind alle Geparden. Du erzählst die Bandgeschichte, aber man sieht Geparden.
Ja, ja.
Und wissen die Stones davon?
Ja, weil ich habe also mit ihnen verhandelt wegen der Musikrechte. Ja? Also wir konnten uns nicht einigen. Ja.
Weil sie anderen Titel wollten oder weil sie es gar nicht wollten?
Weil sie so chaotisch sind, dass die rechte Lage nicht so ganz zu durchblicken ist. Und ja. Man hat ja dann immer Angst, man bringt so ein Ding ins Kino und die Anwälte kippen das raus.
Aber man sieht an dir, think big. Man muss auch Träume so haben und Wünsche und darf die Hoffnung nicht verlieren. Matto, vielen Dank, machst eine wichtige Arbeit, mach weiter.
Danke.
Morgen kommt die Schauspielerin Tanja Wethorn, freuen wir uns auch sehr drauf. Und wäre schön, wenn Sie dabei sind, 18:45 hier bei Das. Dankeschön. Tschüss.